Wohnung bewirbt, dann muss man einiges an Dokumenten nachweisen. Schufa-Bescheinigung, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, Mieterauskunft, Gehaltsnachweise. Man muss sich, salopp gesagt, ganz schön nackig machen heutzutage als potenzieller Mieter. Man muss alles offenlegen von A bis Z. Und dann reiht man sich ein in eine Bewerberliste und hofft auf Rückmeldungen. Ich vergleiche das mal mit dem Glauben und mit Gott. Gott hat sich, salopp gesagt, nackig gemacht für diese Welt, als er diesen Planeten besuchte und hier wohnte. Als nacktes kleines Kind kam er zur Welt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, und wohnte unter uns. Das war der Beginn seines irdischen Lebens und er hat sich von A bis Z transparent gezeigt. Seine Jünger konnten ihn sehen und erleben, wie er ist, was er sagt, wie er lebt, wie er sich verhält, wie er handelt. Dann wurde mal gefragt, Jesus, wo wohnst du? Und er sagte, kommt und seht. Schaut hin, das bin ich, so lebe ich, hier wohne ich, hier bin ich unterwegs mit euch zusammen. Und diese Transparenz begleitete ihn bis zum Tod am Kreuz. Fast nackt, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, starb Jesus und wurde ins Grab gelegt. Von A bis Z zeigt Jesus sein Wesen, seine Art, seine Liebe, seine Verbindung zum Vater. Mein Predigtthema heute heißt von A bis Z, von Alpha bis Omega, Gottes umfassendes Wesen. Gott und sein umfassendes Wesen wirkt am Anfang und am Ende unseres Lebens auf ganz besondere Art und Weise. Das kann man entdecken, wahrnehmen, dafür dankbar sein, sich vielleicht nicht mit anderen vergleichen. Zwischen Anfang und Ende, da gibt es eine Zwischenzeit, da kann ich entspannter leben, wenn ich voller Vertrauen zu Gott bin und aus diesem Glauben heraus die Zuversicht für meinen Alltag schöpfe. Der Predigttext für heute, der steht in Offenbarung 22, Vers 13 und heißt, ich bin das A oder Alpha und das O oder Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Ja, was denn nun? A und O oder A bis Z? Was ist das für ein Buchstabensalat? Nun, das Neue Testament ist in der griechischen Sprache geschrieben und spricht hier von Alpha und Omega, auf Deutsch A und O. Denn Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und Omega ist der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Deshalb Alpha und Omega und im Deutschen A und O oder eigentlich von A bis Z. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wenn wir so sprachlich sagen, das ist für mich A und O, dann meinen wir damit das, was ganz besonders wichtig für uns ist. Bei unserer Wohnungssuche A und O ist es wichtig, dass die Wohnung haustierfreundlich ist, verkehrstechnisch ruhig gelegen. Das ist für uns so das Wichtigste und Entscheidendste. Das A und O in deinem Leben ist vielleicht in ganz anderen Bereichen wieder was ganz anderes wichtig. In der Bibel taucht das A und O, Alpha und Omega, öfter mal auf im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Und zwar immer an den Stellen, wenn von der Allgegenwart Gottes gesprochen wird oder von der allumfassenden Art und Weise Gottes, dann taucht Alpha und Omega auf. Man könnte auch sagen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so ist der erste Punkt meiner Predigt, Gottes umfassendes Wesen. Wir haben gehört von Offenbarung 22, das ist fast so das Ende des Buches, der Apokalypse. Und ganz am Anfang der Apokalypse, des Buchs der Offenbarung, steht Kapitel 1, Vers 8, sehr ähnlich. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und es hat mich so an Mose erinnert, als Mose Gott begegnet oder Gott begegnet Mose am brennenden Dornbusch. Und es war eine ungewöhnliche Begegnung für Mose. Und er wollte wissen, mit wem hat er denn da jetzt gesprochen? Was soll er denn sagen, wenn andere ihn fragen? Und dann sagte Gott, ich bin, der ich bin. Und es bedeutet von der Sprache, ich war, der ich war, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der, der die ganze Geschichte umspannt, der allumfassende Gott. Und so ist Gott, der Initiator des Lebens, wie auch immer er das gemacht hat, wie viele Jahre er dazu gebraucht hat, keine Ahnung. Ich bin Theologe, ich zähle keine Nullen. Aber ich bin überzeugt, dass der umfassende Gott als der Ursprung allen Lebens gilt. Mit ihm geht der Anfang los, der Start, volle Fahrt voraus. Und es gibt mir Vertrauen in dieser Welt. Vertrauen zu sagen, ich bin gehalten in Gottes Händen, in seinen guten Händen. Und wenn ich manchmal Menschen entdecke oder mit Menschen rede, die ohne Gott leben oder die Gott so nicht kennen, dann bewegt mich das und dann berührt mich das auch. Denn wie hoffnungslos und verzweifelt ist ein Leben ohne Gott. Geleitet durch Zufälle, die Lebensspanne nur als winzig kleiner Glücksmoment in den unendlichen Weiten des Universums. Wie traurig, wie einsam und wie schade, dabei stehen zu bleiben. Da ist doch so viel mehr. Und wie viel stärker und tröstender und hoffnungsvoller über den Tod hinaus ist die Gewissheit, ich bin in Gottes Händen getragen, gehalten und mein Leben steht in seinen Händen geschrieben. Egal, was da kommt. Ob schlimme Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Zerbrechen einer Beziehung, Tod eines Kindes. Das alles ist schwer genug. Aber es ist leichter zu tragen mit Christus, weil Christus mitträgt. Es ist leichter mit Christus zu besprechen, weil er in mein Leben hineinspricht. Der allumfassende Gott. Und wir haben gehört aus Offenbarung 1 und wir haben gehört aus Offenbarung 22, Alpha und Omega. Jeweils das direkte Reden Gottes. Jesus spricht. Und da sind 20 Kapitel dazwischen in der Offenbarung. Die sind nicht leicht zu verstehen. Da sind viele Bilder und Vergleiche. Zeitgeschichtlich ist das nicht leicht einzuordnen. Aber darum soll es in der Fülle heute Morgen nicht gehen. Aber wenn Gott spricht, dann ist das doch was Besonderes, oder? Haben wir uns daran gewöhnt, dass Gott spricht? Oder ist es noch was Besonderes für uns? Gott spricht in mein Leben hinein. Zucken wir vielleicht zusammen und denken, nee, will ich gar nicht. Gott spricht in die menschliche Realität hinein. Vielleicht ist das auch eine Chance in der Gebetswoche, dich dem Reden Gottes ganz intensiv auszusetzen. Zu sagen, Herr, diese eine Stunde bin ich da, rede du zu mir. Zeige mir, was dran ist. In meiner Situation, was hast du vor? Was soll alles neu werden? Gott will reden in deinem Alltag. Der Herr der Geschichte, Alpha und Omega, Anfänger und Vollender des Lebens. Gott spricht. Wie ist der Beginn? Ich bin der Erste, sagt Gott. Auf Griechisch, ich bin der Protos, also der Prototyp, der Ursprung aller Dinge. Gott, der Herr, hat durch Jesus Christus im Heiligen Geist die Welt erschaffen und wird sie am Ende der Zeiten auch vollenden. Alpha und Omega ist sozusagen ein Symbol für das Allumfassende, der Schöpfer und der Vollender. Aber der Beginn des Lebens. Und mit seiner Liebe begleitet Gott das Leben von uns allen. Vielleicht ganz besonders zu Beginn unseres Lebens, von Anfang an. Aus meiner Hand kommst du. Ich habe dich gewollt, ich habe dich geschaffen. Du bist was ganz Besonderes. Dich habe ich gewollt. Da gibt es im Psalm 121, Vers 8, da heißt es, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, so bei kirchlichen Veranstaltungen. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Gibt es mal bei einer Taufe, zu Beginn eines Lebens, bei Konfirmationen, bei Trauungen. Aber ich kenne das vor allem von Beerdigungen. Manche Kolleginnen und Kollegen sagen das noch im Anblick des Sarges. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ich bete lieber für die Lebenden. Aber jeder so, wie er mag. Aber trotzdem gilt das. Der Herr ist am Anfang meines Lebens dabei. Ursprung, Anfang, würde man sagen, Punkt Null. Obwohl das gar nicht theologisch sauber ist. Denn Anfang und Ende sind ja in der Ewigkeit verborgen. Also da gab es ja noch viel mehr davor und viel mehr danach. Und ich glaube, Jesus kommt uns entgegen unserem Verstand und will, dass wir es ungefähr wenigstens ein bisschen einordnen können. Und er sagt, ich bin Alpha, der Anfang, Beginn, der Erste, Protos, Prototyp. Vielleicht können wir das ein bisschen besser verstehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Kannst du dich an deine erste Begegnung oder deine erste Erfahrung mit Gott erinnern? Deine erste Begegnung mit Gott. Deine erste Erfahrung. Vielleicht brauchst du einen Moment zum Nachdenken, zum Überlegen. Was war da? Die erste Erfahrung mit Gott. Vielleicht ist das schon lange her. Vielleicht noch gar nicht so lange. Wie war der Beginn deines Lebens als Christ, dein Glaubensstart? Und was hat sich seitdem verändert? Bist du dankbar für diesen Start, für diesen Beginn, für den Glauben, für Gottes Gnade, für diesen Alpha-Impuls, also diesen Beginn, diesen Start, das Erste, hineinreden, begegnen mit Gott? Halleluja. Das Ziel. Wohin geht's, der nächste Punkt? Ich bin der Erste, sagt Gott, aber ich bin auch der Letzte. Und da heißt es auf Griechisch, ich bin das Eschaton, das Ende, die Vollendung, das Ziel aller Dinge. Eschaton. Und die Eschatologie ist in der Theologie die Lehre der letzten Dinge, die Vollendung. Wiederkunft Jesu, Endzeit, Endgericht, neuer Himmel, neue Erde. Und ich werde jetzt alle Fragen, die ihr da habt, heute Morgen hier beantworten. Nein, keine Sorge. Predigt wird so lange nicht gehen. Und die könnte ich auch gar nicht beantworten. Aber ich weiß aus Erfahrung, aus vielen Gesprächen und aus vielen theologischen Büchern, die ich gelesen habe, dass sich unzählige Christen hier bei diesem Thema schon vergaloppiert haben. Über die Lehre der letzten Dinge. Prognosen, Prophetien, Berechnungen in die Welt gesetzt. Und alle wurden sie letztendlich widerlegt. Und ich denke, hätten sie lieber geschwiegen. Man kann sich bei den letzten Dingen besonders schnell radikal und einseitig verhalten. Das ist ein heißes Eisen, das ist ein ganz schweres Thema. Und wenn wir einseitig werden und denken nur so, oder ja, ich weiß es ganz genau, oder das kann so nie sein, dann engen wir nicht nur unser Denken ein, sondern vielleicht auch Gottes Handeln und Wirken in unserem Kopf, Nach dem Motto, Christ wird man nur, wenn man vor einem Kreuz kniet oder sich bei einer Evangelisationsveranstaltung bekehrt, wie bei Pazzani oder bei Billy Graham. Nur so wird man Christ. Wäre einseitig. Oder wenn man sagt, ich weiß schon genau, wie das Ende ausgeht. Das Reich der UdSSR wird dann die ganze Welt beherrschen und so. Ach, das ist schon lange vorbei, stimmt ja. Gab's aber diese Behauptungen. Oder mit Irak, Iran, Israel, nur so oder so wird das Ende der Welt sein. Wenn es um den Anfang und um das Ziel geht, ist es wichtig, offen und bereit zu sein für Gottes Vielfalt im Reden und Handeln. Denn Gottes Kindschaft gibt es auf unterschiedliche Art und Weise. Einige erleben das als Bekehrung, andere leben mit Gott seit Kindheit an und wieder andere erleben in der Wassertaufe einen Neustart, einen Anfang des neuen Lebens. Auf unterschiedliche Art und Weise. Gott ist der Souveräne, der Zeitplan des Endes, der Vollendung aller Dinge liegt in seiner Hand. Es kommt nicht auf meine Vorstellung der Endzeit an. Wir sollen lediglich bereit sein. Und als Christen wissen wir, Gott wird am Ende alles gut machen. Die Vollendung dieser Welt steht bevor, ob kurz bevor oder noch lange hin. Ich weiß es nicht. Paulus hatte schon mit der Wiederkunft Jesu gerechnet. Mit dem Zeitraum hat er sich ein bisschen vertan. Aber mit Gott beginnt alles und mit Gott endet alles. Und jetzt, mein letzter Punkt, gibt es diese Zeit dazwischen, die Zwischenzeit. Was passiert da? Letzten Sonntagnachmittag hatten wir eine Wohnungsbesichtigung. Eine Wohnung uns angeschaut, schön, groß, hell und warm. Aber wir hatten beide, meine Frau und ich, keinen inneren Frieden dazu zu sagen, genau das ist es jetzt. Wir wussten, die Wohnung ist für jemand anderen. Aber dann sind wir wieder zurück in unsere alte Wohnung. Dunkel, kalt und eng. Wisst ihr, wie sich das angefühlt hat? Es hat so Lust auf Umziehen gemacht. Ich habe danach angefangen, mal so Schubladen auszumisten, vorzubereiten schon mal, ohne was Neues zu haben. Aber wenn man das Neue ungefähr ahnt und kennt, dann will man das Alte nicht mehr. Wenn man daran Geschmack gefunden hat, was an Neuem möglich ist im Leben bei Gott, wenn man diese Optionen sieht, dann will man das Alte nicht mehr. Wir warten darauf, dass Gott uns sein Ja zu einer neuen Besichtigung gibt. Mal schauen. Wir leben in einer Zwischenzeit zwischen Anfang unseres Lebens und zwischen Ende unseres Lebens. Da kann manches alt sein und kann neu werden. Siehe, ich mache alles neu, ist die Jahreslosung. Und in dieser Zwischenzeit haben wir die Chance, uns zu verändern. Eine kleine Kurzgeschichte dazu von Axel Kühner. Er berichtet, ein Insektenkenner erzählt, wie er lange Zeit die Puppe eines besonders schönen Falters beobachtete. Würde mir nie als Idee kommen, ne? Sowas. Und dann sagt er, als der Zeitpunkt des Ausschlüpfens gekommen war, konnte ich die ersten Anstrengungen sehen, die der Falter machte, um aus seinem Gefängnis herauszukommen. Während eines ganzen Vormittags kämpfte er, um die Hülle zu durchbrechen. Er schien bei einem gewissen Punkt nicht durchkommen zu können. Seid ihr dabei? Ja? Schließlich verlor ich die Geduld und wollte ihm helfen. Mit einer feinen Scherenspitze beseitigte ich vorsichtig die Fäden des Gewebes, um den Ausgang zu erweitern. Sofort kam der Schmetterling mit großer Leichtigkeit heraus. Aber wie eigentümlich war er gestaltet? An einem unförmig aufgedunsenen Körper waren an jeder Seite kleine zusammengeschrumpfte Flügel. Meine unkluge Zärtlichkeit hatte das Verderben des Tieres verursacht. Gerade der Druck, den der Körper beim Herausschlüpfen hätte erleiden müssen, sollte die Lebenssäfte zwingen, in die Flügelgefäße einzudringen. Das war nun nicht geschehen. Der Falter blieb eine elende Missgestalt. Was will ich mit dieser Geschichte sagen? In dieser Zwischenzeit, in der wir leben, zwischen Anfang und Beginn, da helfen uns manche Drucksituationen enorm. Sie verändern uns. Die brauchen wir vielleicht auch. Eine Drucksituation in unserem Leben. Sagen am liebsten weg. Nein, vielleicht ist sie gerade wichtig für den Reifeprozess. Das können auch Auszeiten sein, die Gott uns gibt. Ich merke, ich bin auf einmal rausgenommen aus dem Alltag. Irgendwas ist jetzt anders als sonst. Es kann ein klares Nein Gottes sein, eine rote Ampel von ihm. Nein, so nicht. Ein Veränderungsprozess, der vielleicht den Druck braucht, wenn Gott sagt, halt, hier nicht. Oder er aber auch sagt, halte durch, mach weiter, es wird gut ausgehen. Unsere Lebensflügel sollen sich entfalten, sie sollen kraftvoll werden, groß werden, damit wir weiterfliegen können, damit wir uns aufrichten. Das ist doch das Wichtige dabei. Und was hilft dabei, dass wir stark werden, dass wir aufrichten? Na, wenn wir uns aufrichten und der Sonne entgegenschauen, das sind jetzt nur Scheinwerfer hier oben, aber der Sonne entgegenschauen, Gott, Gottes Licht, sein Reden, seine Gegenwart, ihm begegnen, in diesen Drucksituationen Gottes umfassendes Wesen in uns aufsaugen und uns an ihm orientieren. Gott, was willst du? Was hast du vor? Rede bitte in mein Leben. Es fühlt sich so eng und so gedrückt an. Hilf mir, Herr. Ein amerikanischer Pastor in New York, John Kimberler, der sagte, Ausdauer entsteht niemals in sonnigen, leichten Zeiten, in denen es keine Herausforderungen gibt. Wir lernen Ausdauer, indem wir uns in Versuchung und Not an Gott festhalten. Ausdauer entsteht niemals in sonnigen, leichten Zeiten, sondern Ausdauer lernen wir in Versuchung und in der Not, indem wir uns an Gott festhalten. Das heißt, zwischen Anfang und Ende, ich komme so langsam zum Schluss, in dieser Zwischenzeit an Gott festhalten. Und manchmal, so erlebe ich das auch in Gesprächen und in dem, was ich lese, auch Online-Blogs und so, erlebe ich, wie Christen manchmal hin und her gerissen sind in diesem Alltag, in dieser Zwischenzeit, auch gerade in den aktuellen politischen Entwicklungen. Da liest ein Kriegsminister scheinbar aus der Bibel vor und zitiert dabei lediglich Samuel L. Jackson aus dem Film von Tarantino Pulp Fiction. Und es sieht so aus, als würde er biblische Zitate verlesen und den Krieg gegen den Iran rechtfertigen mit Vergeltung, Vernichtung. Spoiler, so steht es da nicht in der Bibel. Was passiert da gerade in unserer Zeit? Der amerikanische Kriegsminister, der Präsident und andere Regierungsmitglieder inszenieren sich teilweise als Jesus, argumentieren mit Bibelstellen, sehen sich im Auftrag Gottes, verkaufen goldene Bibelausgaben für 100 Dollar, stecken sich die Taschen voll, sehen Gewalt und Lüge in unserer Welt. Und das verunsichert viele Christen auch. Was passiert da? Wie ordne ich das ein? Wie gehe ich damit um? Offenbarung 17 und 18 sprechen schon davon, dass die Verbindung von Macht, Reichtum und Gewalt kritisiert wird. Das römische Imperium lässt grüßen. Ich gehe nicht so weit, Trump als Messias oder als Antichrist zu bezeichnen, aber ich merke, Christen schwenken zu dem einen, mal zu dem anderen, sind hin und her gerissen. Es ist gar nicht so leicht. Und letzte Woche hat mich der Kommentar einer Journalistin aufhorchen lassen mit der Überschrift: Niemand zieht mich so zuverlässig zurück zur Bibel wie Trump. Die Journalistin Michaela Haas. Und ich war neugierig, was sie da schreibt. Denn sie schreibt, dass sie prüft anhand der Bibel, was sie hört und liest. Die Zitate, Selbstvergötterungsprinzipien, Gewalt, die Moral, die Versuche, Wahrheit zu finden. Und sie ist mehr und mehr dazu gekommen, die Bibel zu lesen. Finde, hey, gute Idee als Journalistin. Klasse. Und dann fragt sie abschließend, was wäre, wenn Jesus tatsächlich heute zurückkäme? Gerade an Muttertag, Mist, und gerade an so einem Geburtstag. Ah. Und sie schreibt weiter, ohne KI-Filter, einfach ein Mann aus dem Nahen Osten in Sandalen, der von Nächstenliebe spricht und davor warnt, Reichtum zu vergöttern? Wie lange würde es dauern, bis er als radikaler Aktivist gebrandmarkt und von Eisschergen verhaftet wird? Bis man ihm vorwirft, er zeige zu viel Mitgefühl. Vielleicht würden ihm die Gotteseiferer empfehlen, sich erst einmal eine Marke aufzubauen. Ich dachte, wow, mutiger und starker Text, wow. Und ich bin überzeugt, dass der amerikanische Präsident nicht der Erste und nicht der Letzte ist, Gott sei Dank. Das ist jemand anders. Und in dieser Zwischenzeit hat einer die Oberhand, Gott, und er verliert nicht die Kontrolle. Es entgleitet ihm nicht diese Welt. Denn er sagt, ne? Egal, kommt nun mal. Ja. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Gottes umfassendes Wesen wirkt ganz besonders am Anfang unseres Lebens. Aber auch am Ende unseres Lebens. Das sind die ganz besonders wichtigen Momente. Und ich will entdecken und wahrnehmen, was in dieser Zwischenzeit passiert. Ich will ihm dankbar sein dafür, nämlich nicht mit anderen vergleichen. Ich will voller Zuversicht sein. Gott macht es gut. Und ich will voller Vertrauen unterwegs sein mit Gott und daraus die Kraft für den Alltag schöpfen. Amen. In dem Lied, das wir jetzt singen, was das Musikteam wieder ganz toll herausgesucht hat, vor der Predigt und nach der Predigt, also feines Händchen habt ihr da. Da heißt es, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, denn du bist der ewig treue Gott.
Ja, danke für die Blumen. Aber es geht gar nicht um die Lieder. Sorry. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Es geht darum, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Und diese drei Lieder, die wir jetzt am Stück singen, können dabei helfen. Aber ihr könnt sie auch beiseite legen und könnt einfach eine andere Form wählen, um einen Schritt näher zu ihm zu kommen, mit ihm in Kontakt zu gehen. Oder ihr könnt ihn hochleben lassen mit den Liedern, weil er der ist, der von Anfang an ist und war und bleibt.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer. bist treue Gott. Du bleibst dir treu und wirst nicht müde. Den Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adlerschwingen.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Denn du begehrst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Du bleibst dir treu und wirst nicht müde. Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adlerschwingen. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Bleibst dir treu und wirst nicht müde. Den Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adlerschwingen.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst den Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer.